Free FM.
Kennt ihr das? Ihr entdeckt neue Bands oder MusikerInnen und folgt denen dann auf Insta, wie man das eben heute so macht. Und dann fällt mir zumindest immer Folgendes auf. Irgendwie posten Artists schon Monate vor einem Release ca. 1000 Reels mit dem immer selben Ausschnitt an Musik. Oh, falls das noch nicht bei allen angekommen ist, ein Reel ist ein kurzes Video auf Social Media im Hochformat, meistens zwischen 15 und 60 Sekunden lang. Wenn ich da unfassbar viele Reels mit derselben Musik sehe, kenne ich dann natürlich irgendwann den Song. Oder eben 15 Sekunden davon. Und irgendein Marketingwert wird das schon haben, oder? Auf Plattformen wie YouTube, Instagram und besonders TikTok sind Reels der Standard. Maximal eine Minute lang, ist es nicht von Anfang an interessant, witzig, schockierend oder schrecklich, wird direkt weitergescrollt. Wieso ist dieses Format für MusikerInnen so interessant? Wenn ich da mit meinen Freunden drüber rede, sagen die nur, ja, die machen halt Promo. Aber was genau ist das? Wenn man Musikpromotion googelt, erhält man als erstes einen Wikipedia-Eintrag. Achtung, ich zitiere. Alle Maßnahmen in der Musikindustrie, die zur Öffentlichkeitsarbeit für MusikerInnen, Alben, Neuerscheinungen und Touren gehören. Alle Maßnahmen. Wow, das ist wirklich sehr unspezifisch. Das Ziel ist auf jeden Fall die Platzierung eines Produkts. Zum Beispiel in Zeitschriften, im Radio oder dort, wo es eben hinpasst. In den meisten Fällen ist das Produkt ein noch unveröffentlichter Song. Warum eigentlich kein ganzes Album? Seit den 2000ern hat sich die Musikindustrie immer mehr in Richtung Singles entwickelt. Das hat viel mit dem Wandel der physischen Formate wie CDs zu digitalen Plattformen zu tun. Dazu später mehr. Die Reels sind also Teil der Promotion und Produktbewerbung. Mein Name ist Joanna Lehr und ich habe mich gefragt, wieso Musik heute so vermarktet wird. Und wie war das, bevor es Social Media gab? Um das zu erklären, machen wir doch erstmal einen Sprung in die Vergangenheit. Dabei begleitet mich Joe Kraus, Jazz-Trompeter und Komponist aus Ulm mit weltweitem Erfolg. Er macht Musik seit, naja, quasi immer. Wir sind jetzt zusammen in den 70ern. Zeit der glitzernden Overalls, schwingenden Schlaghosen, hautengen Disco-Pants und Plateauschuhen. Das Radio ist Medium Nummer 1. Und da gibt es auch noch diese seltsamen, flachen Scheiben. Schallplatten. Ein Kratzer und schon ist es vorbei. Joe Kraus ist am 22. November 1966 geboren, wächst also in den 70ern auf. Wie hast du in deiner Kindheit und Jugend von neuer Musik erfahren?
Fast nur aus dem Radio. Ja, da gab es so, ich kann mich nur erinnern, es gab eine Sendung abends, ich glaube ab 22 Uhr, da gab es eine Radiosendung, die hieß Schlafrock. Das andere war vielleicht, dass man sich manchmal eine Platte gekauft hat, eine Schallplatte, ist man im Plattenladen und der Typ kannte einen dann wahrscheinlich schon und hat gesagt, hey, hier ist die neue Supertramp.
Oder eben The Bugger. So klingen nur die 80er. Rabenschwarz und neongrell inszeniert sich die Welt als Popper, Punker oder New Romantic. Duran Duran, The Cure und The Smiths prägen die Musik der Zeit. Außerdem gibt es jetzt ein neues Medium. Das Video. MTV entwickelt sich nach und nach zur relevantesten Plattform für neue Musik. In den 80ern hattest du ja deine ersten Auftritte mit Band. Hast du diesen Wandel hin zum Video damals schon mitbekommen? Und wenn ja, wie hat er sich angefühlt?
Also ich habe das auf jeden Fall mitgekriegt. Nicht MTV, aber Tele 5 hieß das. Der Musiksender, der erste Sender, der aus München irgendwie ausgestrahlt wurde. Ja, da gab es einfach so die ersten Musiksender, wo die ganze Zeit nur Musik lief im Fernsehen, was irgendwie unvorstellbar war. Ja, das war schon irgendwie... Es war interessant, es war toll. Du konntest plötzlich, davor hat das Fernsehprogramm, glaube ich, um 22 Uhr oder spätestens um 0 Uhr aufgehört. Und dann gab es plötzlich, dass die ganze Nacht durch konnte man Musikvideos angucken. Die haben sich natürlich auch wiederholt. Ja, aber da war ich voll mit dabei, genau.
Spaghetti-Träger, Popkultur und Hip-Hop-Style. Klares Indiz, wir sind jetzt in den 90ern. MTV und Viva boomen jetzt so richtig. Und auch das Radio ist definitiv noch nicht abgeschrieben. Ende der 90er wird auch das Internet immer relevanter. Vor allem mit dem Aufkommen von Websites, die Musik und Alben vorab präsentieren. Eine Mischung aus traditionellem Marketing und den ersten Versuchen, mit digitalen Technologien Werbung zu machen. Welche Auswirkungen hatte das Internet auf die Promotion deiner Musik? So im Vorher-Nachher-Vergleich.
Ende der 90er, würde ich sagen, wurde das Internet so relevant. Und während den 90ern, da kam ja dann tatsächlich Tele5, Viva, also wo Musikvideos wahnsinnig wichtig wurden. Da war es dann klar, wenn du ein cooler Künstler sein willst, dann brauchst du ein Musikvideo. Das brauchte man davor überhaupt nicht. Und diese Musikvideos waren auch wahnsinnig teuer. Die Plattenfirma hatte dann noch Promobüros. Da gab es ein Promobüro in Köln, in München, in Hamburg, in Frankfurt. Also die hatten so 4, 5 Promobüros in Berlin. Und da ist man dann als Künstler hingefahren und hat eine Promotour gemacht durch die ganzen Sender. Das war noch so ein persönlicher Kontakt. Da gab es noch richtig, ich schenke eine CD, eine Promo-CD und dann rufe ich der Promoter und rief dann eine Woche später an. Und wie schaut's aus? Ja, wir müssen noch besprechen, ob wir die in die Rotation nehmen. Das heißt, das waren wirklich noch so handgemachte Playlists, ja, die da von Redakteuren gemacht wurden. Und irgendwann fing es dann an, dass man eben so Downloads verschickt hat, Download-Codes. Das hat sich völlig verändert, also total.
Die 2000er stehen für die Revolution im Hintergrund. Die Revolution der Art und Weise, wie wir Musik konsumieren. Bald besitzt jeder Haushalt einen Computer. Und die Musik, die ist nur noch einen Klick entfernt. Das angesagteste Musikformat, die MP3. 2005 kommt YouTube hinzu und die Artists können hochladen, was sie produzieren. Ganz ohne Plattenvertrag. Das Ganze fühlt sich jetzt sehr weit weg an. Es ist 2025. Die meisten Leute streamen ihre Musik und KI übernimmt zunehmend Aufgaben im kreativen Bereich. Es geht immer weiter mit der Demokratisierung der Musikproduktion. Mit der richtigen App kann jeder von überall aus professionell Musik produzieren. Die Musikindustrie ist mehr datengetrieben denn je. Einfach gesagt, es geht immer mehr um Algorithmen und die analysieren die Daten von uns, den Leuten, die streamen oder von den MusikerInnen. Anhand von Streaming, Social Media und Musiktourdaten spüren Big Data Unternehmen Erfolgsversprechen der KünstlerInnen auf. Dafür nicht unwichtig, Mikrotrends. Die regieren das Internet, besonders Social Media. Joe Kraus hat eine Social Media Beauftragte. Stories mache er selbst. Es liege jetzt alles am Künstler selbst. Wer früher nur Musik machen musste, sei nun auch verantwortlich für Promo und Vermarktung.
Es macht auch echt Spaß und man hat vieles selber in der Hand. Aber die Downside ist, dass man für das Eigentliche sich so in seine Kunst zu vertiefen, was es für mich schon ist, so, und sich da zu finden, zu überlegen, was will ich als nächstes machen oder was passiert in der Welt, was ist meine Reaktion darauf, meine künstlerische. Das ist, da kommt immer so, ey, mach mal kurz noch eine Story oder, also da kommt oft viel dazwischen, dass man sich da, finde ich manchmal nicht genügen.
Joe Kraus hat den ganzen Wandel mitgemacht. Aber wie ist das bei KünstlerInnen, die noch nicht so lange dabei sind? Um mir einen ausreichenden Überblick zu verschaffen, habe ich mit Florian Kiesling von der Band Van Holzen gesprochen. Neben ihm gehören auch Daniel Kutitschke und Jonas Schramm zu der Ulmer Band. Auch sie sind wirklich erfolgreich mit ihrer Musik. 2016 kommen sie unter Vertrag bei einem der Majors, der Warner Music Group. Seit 2021 arbeiten sie wieder unabhängig. Ich habe mich mal auf deren Instagram umgeschaut und habe genau die Art Reels entdeckt, die mich auf das Thema Musikpromotion auf Social Media gebracht haben. Ich habe mir euer Instagram angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass ihr nicht nur Werbung postet, so nach dem Motto, hört unseren Song, sondern dass ihr auch viel von euch und eurer Persönlichkeit zeigt, in Tourvlogs zum Beispiel. Habt ihr da eine bestimmte Strategie?
Also es war, glaube ich, eher so ein Wunsch, bevor es zu so einer Strategie wurde. Wir wollten so vor 1-2 Jahren einfach ein bisschen mehr von uns zeigen und die Leute so ein bisschen mit auf diesen Touralltag nehmen. Oder mal mit ins Studio nehmen oder so und irgendwie noch so eine zweite Stufe von Interaktion schaffen.
Es habe sich natürlich entwickelt, sagt Flo, der Sänger der Band. Aus Marketing-Sicht haben solche Videos einen großen Mehrwert. Ganz nach der Devise: Persönlichkeit zeigen, für etwas stehen, Kontext ist alles. MusikerInnen brauchen eine Story hinter ihren Songs, mit der sie die Leute abholen können. Das kann alles sein, zum Beispiel der letzte Breakup, aus dem ein trauriger Song entstanden ist. Der Artist wird hier zum Hauptprodukt und das muss sich selbst vermarkten. Es gilt, je persönlicher, desto besser. Für diesen Bereich engagieren viele MusikerInnen Agenturen, die sich um ihren Content kümmern. Van Holzen macht das lieber für sich. Sie hätten das beste Gefühl für ihre Community, erklärt mir Flo. Eine weitere Bandentscheidung ist die Produktion von Musikvideos. Unsere Expertin zum Thema Promo empfiehlt die mittlerweile nicht mehr. Aber zu ihr kommen wir später. Ich persönlich mag es gerne, auch mal Musikvideos von meinen Lieblingsbands anzuschauen. Die sind aber teuer, zumindest wenn die Produktion professionell umgesetzt werden soll. Wie wichtig sind Musikvideos heute noch? Macht ihr sie nur noch aus eurem persönlichen Idealismus heraus?
Also irgendwie ist es Musikvideo wie so eine Website, finde ich. Es ist, niemand geht da so richtig drauf oder es ist nicht so übelst wichtig, aber es ist trotzdem ganz nice, was zu haben. Und gerade wenn man so ein Album ankündigt, wie wir es jetzt Ende Februar gemacht haben, ist es schon nice, wenn man mal so ein bisschen längeres Video hat, wo die Leute irgendwie so den neuen Look irgendwie zu spüren kriegen.
Die meisten setzen heute besonders auf Effizienz und Kostenersparnis. Und dafür sind Reels und ähnliche Formate am besten. Jeder hat heute ein Handy dabei. Und mehr braucht es nicht, um viel mehr Material zu produzieren. Das bestätigt mir auch Flo. Laut ihm würden Reels die Menschen aber nur auf der Oberfläche erreichen. Trotzdem gilt, mehr hochgeladenes Material, mehr erreichte Leute, mehr Reichweite. Reichweite ist die neue Währung des Marketing. Dabei gilt Quantität vor Qualität. Kein Wunder also, dass mir so viele Videos mit demselben 15-Sekunden-Songausschnitt angezeigt werden. Flo erklärt mir, dass das auch viel mit Algorithmenumstellungen zu tun habe. Kreative Reels hätten dabei mehr Chance wahrgenommen zu werden. Auf der anderen Seite gäbe es noch zwei Möglichkeiten. Unter dem Radar bleiben oder viral gehen.
Da hast du natürlich gerade einen riesigen Kampf nach Aufmerksamkeit. Deshalb funktionieren gerade Reels, finde ich, mühsamer, also ist eher schwieriger. Aber es ist nach wie vor schon der Weg, die Leute zu erreichen, auch neue Leute zu erreichen, weil dann können sie sich irgendwie 15 Sekunden Zeit nehmen und müssen sich nicht irgendwie 3,5 Minuten reinziehen.
Nervt euch das viele Posten von Werbung manchmal, beziehungsweise würdet ihr euch wünschen, ihr werdet nicht darauf angewiesen?
An sich macht es Bock, vor allem wenn was zurückkommt. Also wenn man das nur so in einen leeren Raum reinwirft und niemand schreit irgendwie zurück, hey, funny oder stellt irgendeine Frage oder man kommt so ins Gespräch, dann ist es natürlich mühsam, aber es macht schon Spaß. Man muss nur gucken, so zeitmanagementmäßig, wie man das macht, weil es braucht einfach extrem viel Zeit, die Sachen zu erstellen. Und gerade auf Tour, wenn man dann irgendwie den freien Tag, den Off-Day fürs Content erstellen nutzen muss, muss man sich überlegen, wie viel Zeit gebe ich dem Ganzen wirklich.
Flo findet aber auch, dass das viele Posting die Romantik des Musikmachens zerstöre. Manchmal sei es auch für die Fans schön, wenn ihnen nicht gesagt wird, wie ein Song entstanden ist und sie rätseln können. Kritik zu den Promo-Reels habe die Band noch nicht erhalten, da sie sich im Vergleich zu anderen Bands mit der Promo neuer Songs zurückhalte. Anders als Van Holzen legt mein nächster Interviewgast ihren Fokus bewusst nicht auf Social Media. Ina Neumeier arbeitet als Head of PR und Label Services bei Pop-Up Records. Dabei handelt es sich um eine Musik-Promotion-Agentur bzw. ein Label, das sich auch mit Verlagsarbeit und Veranstaltungen beschäftigt. Hierbei setzen sie vor allem auf klassische Promotion und Expertise. Ina Neumeier ist im Bereich Promo und Label Ansprechperson für ihr Team und mögliche Auftraggebende. Sie ist meine Expertin, wenn es um Promo geht. Du hast mir bereits gesagt, dass sich Pop-Up Records besonders auf die klassische Musikpromotion spezialisiert hat. Was genau ist denn klassische Promo?
Klassische Musikpromo ist darauf fokussiert, Musikempfehlungen abzugeben bzw. zu finden in Bereichen Print, Online, Artikeln beispielsweise, Radio, TV, alles, wo es darum geht, dass Experten und Expertinnen aus dem Musikbereich Musik empfehlen.
Laut Ina Neumeier sei Social Media Promo um einiges subjektiver. Der größte Unterschied sei aus KünstlerInnensicht. Wo gibt es weitere Unterschiede zwischen der klassischen Musikpromo und der auf Social Media?
Du musst viel aktiver sein als Künstler oder Künstlerin selbst. Und das ist auch so der große Unterschied in unserer Arbeit, weil wir natürlich die KünstlerInnen selbst mit einbeziehen, aber sie sind nicht, sie müssen nicht ständig aktiv sein.
Mit Social Media Promo ist das anders. Wie Van Holzen erzählt auch Ina Neumeier, dass MusikerInnen immer mehr darunter leiden würden, da ein Großteil ihrer Zeit nicht mehr in die Musik, sondern in die Promo auf Social Media investiert werden müsse. Auf der anderen Seite ist Social Media Promotion der Marktstandard. Gibt es für Pop-Up Records Nachteile, weil ihr euch auf klassische Promotion fokussiert habt?
Nachteile nicht. Man merkt natürlich, eine große Herausforderung ist, gerade im Newcomer-Bereich, dass natürlich die Budgets begrenzt sind und man muss sich dann entscheiden, weil man es sich in der Regel nicht leisten kann. Vor allem, wenn man noch kein Label hat oder andere Geldgeber in wenn man wirklich das alles alleine auf die Beine stellen muss, dann muss man sich natürlich überlegen, worauf setze ich meinen Fokus? Gehe ich voll auf die Socials? Gehe ich voll auf klassische Promo? Wie kann ich einen guten Marketing-Mix irgendwie zusammenstellen, dass das irgendwie für meine Musik gut funktioniert und wo kann ich meine Zielgruppe am besten erreichen?
Social-Media-Promo hat also Vor- und Nachteile und unterscheidet sich stark von klassischer Musik-Promotion. Das Ziel der Bewerbung bleibt aber dasselbe.
Ja, das Hauptziel ist auf jeden Fall, deine potenzielle Zielgruppe zu erreichen, beziehungsweise wenn du sie schon hast, weiter zu füttern und an dich zu binden. Und ganz klar, als erstes Ziel ist immer, die neue Musik irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Und daran hat sich auch nichts geändert, nur die Wege haben sich einfach geändert.
Wird dieses Ziel aber wirklich erfüllt? Wir haben jetzt schon viel von den Menschen gehört, die für die Promotion zuständig sind. Was ist aber mit denen, die diese Werbung erreichen soll? Funktionieren die Social-Media-Werbeformate wirklich? Um das herauszufinden, habe ich mal die Instagram-Community gefragt. Wie erfahrt ihr von neuer Musik? Das war absolut keine repräsentative Umfrage. Trotzdem ist mir bei den Antworten etwas aufgefallen. Die meisten gaben mehr als nur eine Quelle für neue Musik an. Viele haben mir mitgeteilt, dass ihnen Freunde Tipps geben. Und wenn ich daran denke, wie oft ich meinen Freunden Musik empfehle, naja, ich nerve sie ja damit, dann ist das auf jeden Fall eine valide Quelle. Mehr als 2/3 aller Antworten beinhalteten Social Media. Die Musikpromotion über Instagram, TikTok und Co. ist also durchaus sinnvoll, da hier tatsächlich der Großteil des Publikums abgeholt wird. Die Promo funktioniert. Nur ein oder zwei Leute gaben klassische Wege zu neuer Musik an. In diesen Fällen waren es Radio und Plattenläden. Natürlich muss man hier berücksichtigen, dass es sich um eine Instagram-Umfrage gehandelt hat. Die Leute, die ihre Meinungen abgegeben haben, waren also tendenziell jünger. Ich würde mal so ein Durchschnittsalter von 25 schätzen. Bei den älteren Generationen kann das dann doch etwas anders aussehen. Ein kleiner, aber unvermeidbarer Exkurs. KünstlerInnen haben natürlich ein Hauptthema. Wie kann man mit Musik Geld verdienen? Also habe ich mal die Musiker aus meinen Interviews gefragt. Wie viel verdienst du als Musiker und mit was verdienst du am meisten?
Also wir so als Einzelpersonen verdienen wirklich sehr wenig mit Streaming. Also wir kriegen als Band immer so Lizenzabrechnungen eben von unserem Vertrieb, also je nach Stream bekommen wir dann unsere 0,003 Cent oder so, das sind dann vielleicht im Jahr irgendwie so 8.000 Euro, also das ist, klingt erstmal so ganz nice, aber das ist wirklich krass zu vernachlässigen, also das ist für uns keine ernstzunehmende Einnahmequelle und wir als Einzelpersonen, wir kriegen dann quasi GEMA-Rechte auf diese Streams und damit kannst du wirklich gar nichts machen, da kannst du mal essen gehen oder so. Wir verdienen wirklich am ehesten damit, wenn wir live spielen, unsere Songs live spielen, durch die GEMA dann rückvergütet werden und einfach gute Gagen kriegen oder Merch verkaufen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass die Leute irgendwie deine Musik entdecken und dann hoffentlich auf ein Konzert kommen oder eine Platte kaufen oder so. Und dann verdienen wir auch als Musiker daran.
Bei Joe Kraus ist es ähnlich. Die meisten Gewinne macht er durch Live-Auftritte. Er ist sich sicher, wäre er mit seiner jetzigen Expertise in einem anderen Geschäftsfeld tätig, wäre sein Einkommen sehr viel höher. Streaming-Einnahmen seien nicht von Relevanz. Ein Großteil der Bevölkerung ist auf Streaming umgestiegen. Das wurde auch bei meiner kleinen Umfrage schnell deutlich. Circa die Hälfte gab an, dass sie unter anderem über Playlist-Vorschläge und den Release-Radar bei Streaming-Plattformen von neuer Musik erfahren. Was bedeutet das jetzt aber für die MusikerInnen? Je nach Plattform bekommen die weniger als 1 Cent pro Stream. Nicht mal 1 Cent. In meiner Umfrage gaben die meisten Spotify als ihre Streaming-Plattform an. Spotify bezahlt pro Stream 0,3 Cent, also 0,003 Euro. Quasi nichts. Damit man überhaupt eine Bezahlung erhält, benötigt man, zumindest bei Spotify, mindestens 1000 Streams. lohnt sich also hauptsächlich für die ganz großen Stars. Sei jetzt mal dahingestellt, ob eine Taylor Swift da so drauf angewiesen ist. Eine aktuelle Studie des Forschungsnetzwerks Digitale Kultur zeigt hierzu, dass 75% der Umsätze auf 0,1% der Artists verfallen. Wer da ein bisschen auf die Bezahlung der Artists achten will, sollte da eventuell über Alternativen nachdenken. Bei der Bezahlung kommt es auf verschiedene Faktoren an. Deswegen habe ich mir die Durchschnittswerte angeschaut. Dieser bezahlt da verhältnismäßig fair. Für 1000 Streams ca. 6,22 Euro. Auch Apple Music bewegt sich ungefähr in diesem Bereich. Zum Vergleich, Spotify bezahlt für 1000 Streams rund 3 Euro. Tidal gilt als eine der fairsten Plattformen, mit 11,50 Euro pro 1000 Streams. Falls ihr also wollt, dass eure kleinen Artists auch ein bisschen was mit Streams verdienen, achtet doch ein bisschen auf die Plattform. Ansonsten könnt ihr kleine Acts unterstützen, indem ihr auf Konzerte geht oder Merchandise kauft. Bei meinen Interviews habe ich allen eine abschließende Frage gestellt. Wie ordnest du die Entwicklung ein, die Musikpromotion gemacht hat, und wie wird sie sich in Zukunft wohl weiterentwickeln? Dazu gab es sehr ähnliche Ansichten. Jazztrompeter und Komponist Joe Kraus versucht auch die positiven Seiten der Entwicklung zu sehen, ist aber der Ansicht, dass es schwieriger wird, als Musikerin durchzustarten. Jeder könne am Computer ein Album erstellen, allerdings nur mit dem notwendigen technischen Know-how. Die Zukunft der Musikpromotion sei für ihn noch ungewiss. Die Rolle der KI solle auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Florian Kiesling von Van Holzen nimmt besonders die Schnelllebigkeit heute deutlich wahr und bewertet diese negativ. Es ginge außerdem mittlerweile weniger um die kreativen Ideen, dafür mehr um die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Social-Media-Plattformen.
Wir sind da irgendwie so total die Marionetten, ohne die es eigentlich aber gar nicht funktionieren würde, weil wir machen ja auch den Content.
Für die Zukunft hofft er auf eine alternative Plattform. Expertin Ina Neumeier bestätigt, dass es aktuell sehr schwierig ist, nicht unterzugehen. In der Informationsflut sei es schwer, Menschen in der richtigen Stimmung zu erreichen. Künftig rechnet sie mit einer Entwicklung nach dem Motto Back to the Roots. Das heißt, Menschen im Alltag erreichen, wenn sie tatsächlich aufnahmefähig sind. Und das mit Kreativität. Musikpromotion auf Social Media hinterlässt viele Fragen. Wie schaffen es MusikerInnen, unter der Informationsflut und durchgängigen Reizüberflutung heutzutage nicht unterzugehen? Wie kann man in Erinnerung behalten werden, wenn sich die Aufmerksamkeitsspanne auf ein paar wenige Sekunden beschränkt? Wie kann man auffallen? Ich habe versucht, mir diese Fragen zu beantworten und zu einem Großteil habe ich das auch geschafft. Ob ich zufrieden mit den Antworten bin, das ist eine andere Sache. Free FM.